Karfreitag 2019. Ich weiß nicht, oder ich kann mir es denken, aber ganz genau weiß ich ja nicht, wie viele Karfreitage du schon bewusst erlebt haben oder überhaupt erlebt haben oder unbewusst. Ganz sicher einer der höchsten Feiertage der Christenheit. Eigentlich kein Grund zum Feiern. Wir sagen Feiertag, aber stimmt nicht. Trotzdem ein hoher Tag im Kirchenjahr der Christenheit. Johannes beschreibt, wir haben es gehört, das Geschehen am Karfreitag, und er stellt es uns vor Augen, aus seiner Sicht. Er will damit etwas sagen. Die Evangelien wurden geschrieben, um etwas auszusagen, um etwas zu deuten, aus seiner Sicht. Was will Johannes tun? In dem schlichten Bericht, der nicht ausgeschmückt wurde, wie wir ihn hier gefunden haben, wo er vielleicht nur ganz wenig und ganz wenige Fakten erzählt, aber er deutet, später sagt er, was er will und deutet das Geschehen auch und sagt, ich will, dass ihr das lest und hört und dass ihr Glauben entwickelt, dass ihr Vertrauen in Gott entwickelt und dass ihr durch den Glauben an das ganze Ostergeschehen, also nochmal am Karfreitag wahrscheinlich, ich weiß es nicht, wird keiner zum Glauben gekommen sein. Das war völlig verstörend. Und da standen die Mutter, ihre Schwester und andere, die Soldaten und andere am Kreuz und stundenlang in der Sonne und so weiter. Und sie werden sich gedacht haben, das steht nicht hier, aber das deute ich mal, was geschieht hier überhaupt? Was ist das? Was geht hier gerade vor sich? Und erst in dem Geschehen, dann später nach 3 Tagen, als das Grab leer ist und Maria Magdalena kommt, das leere Grab sieht, dann einen Mann, sie hält ihn für den Gärtner, vor sich sieht und ihn anspricht, und Jesus sagt dann, ich bin's. Und sie sagt am Ende dann zu ihm, Herr. Sie berichtet den Jüngern und beschreibt, ich habe den Herrn gesehen. Also erst Kreuz und dann die Auferstehung, erst dann entsteht Glauben. Aber Johannes beschreibt, was er tut, Kreuzigung und Auferstehung, dass wir Glauben und Vertrauen haben und dass wir durch den Glauben das ewige Leben haben. Das steht in Johannes 20, Vers 31, sozusagen der Schlüsselvers. Was geschrieben steht in Johannes? Alle Ich-Bin-Worte, alle Kreuzigung, alle Auferstehung ist dazu da, dass wir unseren Glauben schärfen und Glauben überhaupt geweckt wird. Da steht in Johannes 20, 31, diese Zeichen sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus Christus der Christus ist, der Sohn Gottes, und durch den Glauben das ewige Leben habt in meinem Namen. Deswegen versammeln wir uns und deswegen halten wir es auch aus, so ein Kreuz zu sehen. Das ist ja wahrlich kein Zeichen, auf das man stolz sein kann. Ganz und gar nicht. Es geschieht im Johannesevangelium, auch in der Erzählung heute Morgen, ein ganz und gar, ich sag's mal in meinen Worten, theologischer Vorgang. Also ein göttlicher Vorgang, Gottes Gedanken, weil es steht hier, durch das Wort, durch das geschriebene Wort, das verkündigt wird, wird Glauben hervorgebracht. Und es schafft sogar, steht in Johannes 3, die Wiedergeburt, gell? Dass wir eine geistliche Geburt erleben, die wir selbst nicht machen können. Sie liegt außerhalb unserer Macht. Alles, was wir im Glauben haben, wurde uns geschenkt. Manchmal denke ich oder denken wir, der Glaube ist ja mein Eigentum. Den habe ich jetzt, ich bin Christ oder habe so meinen Glauben für mich und da richte ich mich jetzt ein. Er ist meine Burg, da beurteile ich die Dinge und kann mein Leben gestalten. Er gibt mir Halt. Alles bedenkenswert, liebe Gemeinde. Aber wir sollen wissen, der Glaube ist ein Geschenk. Er wird hervorgerufen durch etwas, das außerhalb unserer existiert. Durch die Kraft Gottes im Heiligen Geist, durch sein Wort. Der im Wort kommt und eine geistliche Geburt bewirkt. Glaube ist nie Eigentum. Ich will euch damit nicht unsicher machen, aber wir sollen uns nicht darin einrichten. Glaube ist ein Geschenk und unverfügbar. Er entsteht immer aus dem Wort Gottes und nicht aus unserer eigenen Seele. Und Johannes sagt, das möchte ich hervorrufen, diesen Glauben, indem ich beschreibe, was geschehen ist. Ihr sollt sehen und glauben. Ich habe mir das mal so vorgestellt, die Wiedergeburt, gell? Die Wiedergeburt, auch so ein Wort. Ein neuer Mensch entsteht im Mutterleib. Die Frau sagt zu ihrem Mann, ich bin schwanger. Der Mann sagt, nee, oder? Nee. Er sagt, Yippie, natürlich, klar. Und die beiden stehen staunend da und sagen, wie können wir das jetzt fassen, was hier gerade passiert, was gerade geschieht. Wir Männer können uns ja andere Dinge vorstellen, die sehr technisch sind. Wir können uns vorstellen, wie Autos entstehen und vom Band laufen und so weiter. Wir können uns auch vorstellen, dass wir ja beteiligt waren an dem neuen Leben, das entsteht. Aber die beiden stehen da und sagen, es bleibt ein Geschenk, dass ein Kind ja ins Leben kommt im Mutterleib und von außen geschenkt. Keiner kann das machen. Es bleibt ein Geheimnis. Und so ist es auch mit der Wiedergeburt, dass Gott uns, man könnte diesen Begriff Adoption gebrauchen, adoptiert, in seinen Himmel aufnimmt und uns neues Leben schenkt aus sich. Und das können wir nicht machen. Es ist unverfügbar. Wir können dazu einladen, es wird bewirkt und wir dürfen dafür dankbar sein, aber wir können es nicht sozusagen uns in die eigene Tasche schieben und sagen, das habe ich jetzt. Es bleibt immer auf Christus bezogen und von ihm her, von ihm geht es auch aus. So will die Bibel neues Leben hervorbringen. Jetzt möchte ich mich mit uns an diesem Text entlang bewegen und einfach mal hier und da innehalten, gar nicht groß deuten, denn die Deutung steht gar nicht im Text. Der Weg zur Kreuzigung, mein erster Punkt, der Prozess ist abgeschlossen. Sie beantworteten Jesus nun den Soldaten, sie nahmen ihn und er selbst trug das Kreuz und ging hinaus zur Stätte, die da heißt Schädelstätte, auf Hebräisch Golgatha. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte. Der Prozess ist abgeschlossen, das Urteil ist gefällt. Jesus hat als letztes gesagt, Johannes 19,11, Pilatus, du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben her gegeben wäre. Jesus sagt hier, ich bin immer noch Herr des Geschehens. Ich bin nicht verloren, ich werde verloren sein, aber ich bin trotzdem der Herr des Geschehens, auch wenn er jetzt ausführen muss, was ihm auferlegt wurde oder was er tragen muss. Hier steht, er trug sein Kreuz. Wahrscheinlich, ihr kennt es auf diesen Osterfestspielen, die man hat, wird ein schweres Kreuz durch den Sand geschleift und wir denken, wie kann man das aushalten? Sehr wahrscheinlich, sagen viele Kommentatoren, hat Jesus diesen Querbalken getragen, der Querbalken oben. Der Pfahl stand schon vor Ort, der war schon längst dort einzementiert. Der Querbalken wurde getragen und andere Evangelien, die drei anderen berichten, dass es Simon von Kyrene für ihn getragen hätte, steht nicht hier. Hier heißt es, er trug es. Warum, habe ich mich gefragt, warum scheint es für Johannes wichtig gewesen zu sein, dass er das nicht beschreibt, sondern hier trägt Jesus diesen Querbalken, diesen schweren Balken. Warum? Johannes waren eben andere Dinge wichtiger. Ihm war wichtig, dass Jesus der Herr des Geschehens bleibt. Da braucht er keine Hilfe von einem Simon und so weiter. Braucht er keine Hilfe. Oder Josef von Arimathea, Entschuldigung. Braucht er keine Hilfe, sondern Jesus regiert sein Leben. Er streitet sich. Das Johannes-Evangelium ist voller Streit. Streit mit den hohen Priestern, mit den Gelehrten. Er redet vom Vater, obwohl er dafür angeklagt wird. Und er sagt, ich bin ein König. Und er sorgt sich sogar noch um seine Mutter, als er am Kreuz hing und sie am Kreuz steht. Golgatha außerhalb der Stadt, das ist so ein Wort, das heißt Schädelstätte. Wahrscheinlich war das ein Ort, der aussah wie ein Schädel, wissen wir nicht. Dahin bringen sie ihn. Aber es geht im Johannes zentral um Jesus, nicht um das, was darum herum geschieht. Der erste Punkt, der Prozess ist abgeschlossen, es geht zum Kreuz. Der zweite, die Rache des Pilatus. Pilatus war ja römischer Prokurator, Vertreter der römischen Macht im Lande, der eigentlich in Caesarea residierte, Caesarea am Meer. Also am Mittelmeer lässt es ja gut leben. Ich liebe auch das Mittelmeer und da hat man sich als Römer eingerichtet, auch weil dort der Hafen war. Man konnte nach Rom kommen, konnte Besuch empfangen, konnte Waren gebracht bekommen, konnte auch im Mittelmeer baden, gell? Da war es schön. Aber an den hohen Feiertagen, da musste nun Pilatus nach Jerusalem reisen, weil nämlich ständig Aufruhr in der Stadt entstand. Warum? Die Pilger in der Stadt, die Stadt hatte ungefähr 30.000 Einwohner und es wuchs zum Passafest auf ungefähr 200.000 Leute an. Also auf 6-7-fache der Zahl wuchs die Stadtbevölkerung an und da war das Problem, dass es oft zu Unruhen kam. Und Rom saß ihm im Nacken und hat gesagt, hey, wenn da was passiert und du bist am Meer, beim Baden im Meer, das kostet dich deinen Kopf. Also Pilatus musste nach Jerusalem und hat dort in einem bestimmten Palast, wir wissen nicht genau wo, in einem bestimmten Palast residiert in der Zeit, in der eben diese Stadt voller Leute war. Und Pilatus wird zu einer Figur in der Geschichte, die tatsächlich hin und her rast, gerissen wird, Also die dürfen den Palast nicht betreten, weil sie sich unrein machen würden, die Juden, die Jesus jetzt bringen, die hohen Priester, und sagen, hier ist er, das Urteil ist längst vollstreckt, oder es ist gesprochen worden, vollstrecke es für uns. Sie dürfen nicht in den Palast gehen, er kommt heraus. Dann nimmt er Jesus mit und sagt, was bist du für einer? Geht wieder raus und sagt, ich finde nichts an ihm. Also Pilatus wird hin und her gerissen und am Ende erst sozusagen, nach ganz viel hin und her, segnet er sozusagen das Urteil gegen Jesus ab. Er findet nichts an ihm. Wir wollen aber Barabbas und so weiter. Und Jesus sagt ihm, ich bin der König der Wahrheit. Und Pilatus sagt voller Ratlosigkeit, was ist Wahrheit? Was ist Wahrheit, gell? Er findet an Jesus nichts. Aber die Juden setzen sich am Ende durch. Eine, so wird es geschildert, tragische Gestalt, die dem König der Welt begegnet und nichts damit anfangen kann. Und am Ende ihn ans Kreuz hängen lässt, mit dem Schild, dreisprachig, damit alle, die in der Stadt waren, es lesen konnten, Jesus von Nazareth, König der Juden. Und damit rächt sich Pilatus. Er sagt, jetzt habt ihr es, zu den Hohenpriestern. Und die Hohenpriester sagen, macht das mal ab, schreibt mal dazu, er hat gesagt, er wäre der König. Pilatus sagt, jetzt zum ersten Mal, ganz fest und überzeugt, was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Liebe Gemeinde, was hier durch die hohen Priester ausgeht und Pilatus zum Knecht macht, sozusagen, das geht von der Obrigkeit des Volkes aus. Es ist nicht wahr, was ich oft auch selbst gesagt habe, dass das Volk beim Einzug gesagt hat, Hosianna und nach wenigen Tagen kreuzige ihn. Das steht nicht in der Bibel, sondern es steht, das Volk hat ihn empfangen, Hosianna, und wer gerufen hat, kreuzige ihn, das waren die hohen Priester und die Knechte, ihre sozusagen Helfershelfer, ihre Knechte, gell? Die Obrigkeit verurteilt ihn, nicht das Volk, muss man ganz klar sagen. Und diese Obrigkeit sagt, schreibe, er hat gesagt, und Pilatus sagt, ich habe entschieden, was ich geschrieben habe, ist geschrieben. Jesus, das steht nicht dort, aber er bekommt das ja alles mit. Ich werde gekreuzigt, weil ich der König aus dem Himmel bin, der in sein Eigentum kommt. In Johannes 1 steht, er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf, gell? Eine weitere kurze Szene schildert die Soldaten. Vier Soldaten sind es, die am Kreuz eingeteilt sind. Die verteilen die Kleider Jesu unter sich. Sie bleiben nach vollzogener Exekution, also ihn ans Kreuz gehängt, auch die anderen dazu, bleiben sie als Wache beim Kreuz stehen. Sie vertreiben einerseits wilde Tiere, also Vögel, Aasfresser oder ja, andere Vögel, die angreifen könnten. Und sie haben den Tod der Delinquenten festzustellen. Sie haben zu sagen, jetzt ist er tot. Oder, das steht dann später noch, das haben wir nicht gelesen, ihnen auch die Beine zu brechen, also mit schwerem Hammer zu zerklopfen, die Beine, weil durch die Beine stützt man sich ab am Kreuz und wenn die Beine gebrochen sind, dann hängt man an den Händen und bekommt keine Luft mehr. Und dann muss man sterben. Was für ein Job, gell? Was für ein Job. Sie verteilen die Kleider Jesu unter sich und werfen das Los um sein Gewand, erfüllt ein Bibelwort, Psalm 22. Kleider waren Mangelware, die tat man nicht zu den Altkleidern, die waren wertvoll. Ich finde das so makaber, ich habe mir das vorgestellt. Da kam der Soldat nach Hause später, sagt seiner Frau, da wasch das mal, dass es am Sonntag wieder anziehen kann. Das kommt von dem, der gerade gekreuzigt wurde. Wie pervers, oder? Das war ein Job. Das vollzieht sich alles am Kreuz. Wird ganz kurz beschrieben. Und ich habe mich gefragt, in welch einen Strudel ist der König der Welt da hineingeraten? Der König der Wahrheit. Da scheint alles verloren zu sein. Nichts bleibt, gell? Nichts. Du gibst sogar den Löffel ab. Also deine Kleider. Du hängst ohne alles am Kreuz. Es bleibt nichts übrig. Dann kommt noch ein Bild, es bleibt nichts übrig. Das Letzte, was Jesus tut für andere, er nimmt die Verantwortung für seine Familie. Jesus sorgt für seine Mutter. Es steht dort Maria und ihre Schwester hieß auch Maria. Interessant, gell? Zwei Maria in der Familie. Aber hier geht nur sozusagen Jesu Mutter in den Mittelpunkt. Da stehen Frauen und ein Mann am Kreuz. Und er wird als sein Lieblingsjünger beschrieben. War es Johannes? Es wäre möglich, dass es auch ein anderer Jünger war, dessen Name nicht erwähnt wird. Der taucht immer wieder auf im Johannes, den er lieb hatte, lieber als andere hatte, Aber es wird nicht gesagt, wer er ist. Es könnte einer gewesen sein, der nicht zu den damals dann Elfen, Judas war schon weg, zu den Elfen gehörte, sondern der in Jerusalem wohnte. Wie kommt man da drauf? Er beschreibt eben alles, was in der Stadt passiert. Er kannte sich in der Stadt sehr gut aus. Wir wissen es nicht genau, aber auf jeden Fall sorgt er sich um seine Mutter und diesen Jünger. Und er sagt zu seiner Mutter, Frau, das ist dein Sohn. Und zum Lieblingsjünger, das ist deine Mutter. Also, was nicht steht, aber Josef wird, sein Vater, Christi Vater, wird schon gestorben sein. Und die anderen Geschwister Jesu haben sich der Mutter nicht angenommen. Augenscheinlich nicht. Jesus ordnet das Letzte und Wichtigste. Das war seine Mutter. Und er erfüllt das Gebot, du sollst deine Eltern ehren. Ich deute es jedenfalls so, es steht nicht da, aber für mich ist das klar. Noch im Tod erfüllt Jesus das Gebot, ehre deine Eltern. Was ich auch nicht mehr auf dem Schirm hatte, Maria, gehört später, seine Mutter, zum Kern der Urgemeinde. Und sie bleibt in Jerusalem, kehrt nicht mehr zurück nach Galiläa. Apostelgeschichte 1, Vers 14, da waren sie alle, die Jünger, beieinander, einmütig im Gebet, samt den Frauen und Maria, der Mutter Jesu. Die taucht noch auf als sozusagen Säule in der Urgemeinde. Interessant, sie bleibt in Jerusalem, der Jünger hat sie zu sich genommen. Aber von seinen Brüdern ist keine Spur zu sehen. Er hatte mehrere Brüder. Sie standen dem, was der Bruder machte, Jesus machte, sowieso verständnislos gegenüber. In Johannes 7, Vers 5 steht, denn auch seine Brüder glaubten nicht an ihn. Er hat gesagt, wenn du was gelten willst, dann geh mal auf das Fest und halt mal eine große Rede. Geh doch mal, Johannes 7, aber sie glaubten nicht an ihn. Jesus bricht alles weg, seine ganze Familie. Seine Brüder sind überhaupt nicht dabei, sein Vater wahrscheinlich tot, seine Mutter steht vor ihm, nichts bleibt. Das nackte Leben und das auch nicht mehr. Es bleibt nur der Tod. In der Schilderung des Todes, nur zwei Bibelverse lang, ganz kurz, beschränkt sich der Evangelist aufs Wesentliche. Es gibt keine Verspottung, wie andere Evangelien sagen, steige herunter, wenn du es bist und so. Keine Verspottung. Auch das Wort, ich bin von Gott verlassen, warum hast du mich verlassen, fehlt in Johannes. Die große körperliche Not und die seelischen Qualen treten zurück hinter dem Wissen, jetzt ist alles zur Vollendung gekommen. So wird es geschildert. Das Bild, das Johannes zeichnet, ist hoheitsvoller als die Synoptiker, also als die drei anderen Evangelien. Hier stirbt ein König. Es wird nur kurz erwähnt, dass seine physische Kraft erlahmt und er sagt, mich dürstet. Und wieder ein Schriftwort wird erfüllt aus Psalm 22, Vers 16, wo steht, meine Zunge klebt am Gaumen. Er bekommt einen Trank aus Essig und danach, der ihn erquickt und danach sagt er, es ist vollbracht. Da bin ich stehen geblieben, es ist vollbracht. Es wird ja gar nicht gesagt, was es nun im Einzelnen meint. Aber eins wird deutlich, er hat das Werk, das der Vater ihm aufgetragen hat, vollendet. Johannes 10 steht, Vers 18, darum liebt mich mein Vater, weil ich mein Leben lasse. Er hat das Werk des Vaters getan. Ich habe das gelesen für mich und mich so vor das Kreuz gestellt innerlich und habe gedacht, nach dem Urteil der Welt ist er gescheitert. Da bleibt ihm nichts übrig. Und alle, die an ihn glaubten, sind auch gescheitert. Aber in den Augen Gottes ist alles vollbracht. Er hat den Sieg über die Welt und den Herrscher dieser Welt errungen. Johannes 12, 31. Jetzt ergeht das Gericht über diese Welt und wird der Fürst dieser Welt ausgestoßen werden. Es ist vollbracht und dann steht, er neigte das Haupt und verschied. Im Normalfall stirbt man und neigt das Haupt, weil man es nicht mehr halten kann. Aber hier neigt er das Haupt und stirbt erst dann. Und man könnte es so deuten, er bleibt König selbst im Sterben. Er bleibt König bis zum Schluss. Er regiert diese Szene, auch wenn er letztlich sterben muss. So beschreibt Johannes seinen Tod. Johannes deutet den Tod nicht. Er erzählt nur, es ist vollbracht. Und ich will mir mal Genüge sein lassen heute Morgen daran, das so zu wissen. Alles, was Gott vorhatte, ist vollbracht. Mehr müssen wir heute Morgen nicht wissen. Das reicht. Nur, dass der Weg ins ewige Leben durch Christus kommt, durch Tod und Auferstehung frei wird. Das ruft Johannes mit Nachdruck aus. Dann, wenn wir am Sonntag weiterlesen, in der Auferstehung mit Hingabe aus. Liebe Gemeinde, uns bleibt nichts, als uns allein darauf zu verlassen, dass Jesus der gekreuzigte König unseres Lebens sein will. Hast du den Mut, die Kraft, den Glauben, dich darauf zu verlassen? Der Glaube ist ein Geschenk. Bitten wir Gott darum, dass wir es können. Ich möchte dir so sagen, du darfst all dein Lebensvertrauen auf Christus setzen. Glaube allein auf Christus. Er hat alles nach Gottes Plan vollbracht. Ich hatte letzten Sonntag das Glück, in der Johannespassion von Johann Sebastian Bach sein zu dürfen und habe da so für mich gehört und nochmal nachgelesen, was hat der Chor denn gesungen. Und ich will mit einem Auszug aus dem Chor enden, das Johann Sebastian Bach, dieser Chor ist ja sozusagen der immer, der, es wird so die Geschichte gelesen und gesungen gelesen und dann der Chor deutet es dann. Er treibt dann Theologie. Und was hat Bach da jetzt gedacht über dieses Geschehen am Kreuz? Was folgt er daraus? Und er sagt, lasst es mal auf euch wirken. Das sind zwar jetzt alte Worte, aber gewaltig. Mein teurer Heiland lässt dich fragen, da du nunmehr ans Kreuz geschlagen und selbst gesagt, es ist vollbracht. Bin ich vom Sterben freigemacht? Kann ich durch deine Pein und Sterben das Himmelreich erben? Ist aller Welt Erlösung da? Du kannst vor Schmerzen zwar nichts sagen, doch neigest du das Haupt und sprichst stillschweigend Ja. Jesu, der du warest tot, lebst nun ohn End in der letzten Todesnot. Nirgends mich hinwende als zu dir, der mich versühnt, o du lieber Herr. Ich muss das nochmal lesen, entschuldigt. In der letzten Todesnot, in meiner letzten Todesnot, nirgend mich hinwende als zu dir, der mich versühnt. O du lieber Herr, gib mir nur, was du verdient, mehr ich nicht begehre. Was Christus uns erworben hat, reicht für unser Leben, für jede Stunde des Lebens, für unser Sterben und für die Auferstehung und die Ewigkeit. Das ruft uns Johannes so zu. Amen.